Eine meiner Lieblingsgeschichten ist der Hobbit. Da gibt es diesen kleinen Hobbit, der in seiner behaglichen Höhle haust. Und er liebt gerne Geschichten von Abenteuern. Er würde aber niemals auf die Idee kommen, selber welche zu erleben. Und dann wird er auf einmal in dieses Abenteuer hineingeschubst und macht sich auf, um den Zwergen dabei zu helfen, den Schatz wiederzuholen, den nämlich ein Drache ihnen abspenstig gemacht hat. Und am Anfang kommt er sich ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen vor. Irgendwie wünscht er sich dauernd zurück nach Hause in sein gemütliches Bett. Aber irgendwann merkt er, dass das Glück mit ihm ist und dass er auch was riskieren kann, was wagen kann. Und am Schluss ist er derjenige, der die Leute aus der Patsche holt immer wieder und der Impulse gibt, wie es weitergehen kann. Und dann gibt es sehr viele Irrungen und Wirrungen, viele Abenteuer, viele Gefahren, auch viel Leid und am Schluss sogar Krieg, bis sie dann diesen Schatz wieder gewinnen. Und als er zurückkehrt, ist er total verändert. Er ist total abenteuerlustig, er sehnt sich danach zu reisen. Und auch um einiges reicher, weil er hatte diesen Schatz, seinen Anteil damit genommen. Und er hat seinen guten Ruf verloren, weil er ist nicht mehr der anständige Hobbit, der er vorher war. Genau, was haben diese Geschichten gemeinsam? Es gibt da zwei Helden, die irgendwie eher gewöhnlich, alltäglich, normal sind. Und auf einmal machen sie sich auf, um diesen Schatz zu finden. Und ihr Leben verändert sich total. Sie sind nicht mehr die gleichen. Auf einmal gibt es Gefahren, Todesgefahren, und sie merken aber, sie kommen da irgendwie durch. Sie sind ganz geschickt. Und es gibt Sachen, die sie dann irgendwie können. Und sie merken, dass sie nicht alleine sind, und dann können sie diesen Schatz heben. Und sie merken aber auch, es gibt Leute, die diesen Schatz auch haben wollen. Der ist dann nicht einfach da und wartet, bis er abgeholt wird, sondern es gibt Leute, die da gegen sind, dass wir diesen Schatz finden. Und die uns da auch die ihnen das Leben schwer machen. Und das haben wir ja auch gemerkt, zum Beispiel bei dieser Volksbibellesung. Es war nicht einfach, die mal so abzuhalten, sondern da gab es einige Widerstände. Aber es hat da wunderbar stattgefunden. Martin Dreyer meinte auf seinem Facebook-Account, beste Volksbibellesung ever. Was auch immer das bedeutet. Genau, also ich möchte dich herausfordern, so was kostet es dich, diesen Schatz zu heben? Sagst du, toll, es gibt einen Schatz, aber dein Leben ändert sich nicht? Oder erwartest du überhaupt einen Schatz zu finden? Oder denkst du, ja, das ist nett, aber nichts Besonderes? Und wenn ich an Schatz denke, dann ist es wirklich was Besonderes. Dann sind da Unsummen von Goldmünzen und Schmuck und Perlen und kostbare Gegenstände, Kunstgegenstände. Richtig fett. Und wenn Gott uns was richtig Fettes gibt, dann lohnt es sich dafür auch was zu riskieren. Was zu geben, was zu bezahlen. Und wir haben so unseren Bereich, in dem wir uns bewegen, in dem wo wir uns auskennen. Man nennt es ja auch die Bequemlichkeitszone oder die Komfortzone. Und ich will dich herausfordern, so ein bisschen auszubrechen aus dieser Komfortzone, aus dieser, ja, was du gewohnt bist, was du denkst, was du kannst. Wir hatten vor kurzem das Bild gehabt von einer Goldmünze, die da liegt. Und dann hat jemand danach gegriffen und als er diese Goldmünze aufgehoben hat, sind auf einmal etliche Goldmünzen vom Himmel runtergefallen. Solange die Münze am Boden lag, ist irgendwie nichts passiert, aber als die Person sich aufgemacht hat, einen Schritt getan hat und das Ding aufgehoben hat, auf einmal kamen Sachen ins Laufen. Also ich will euch herausfordern, Schritte zu tun und aber zu überlegen, wo ist mein Schritt, den ich tun kann? Wo sind die Bereiche, wo ich herausgefordert bin, eben Aktionen zu ergreifen, um diesen Schatz zu heben. Vielleicht muss ich sogar was loslassen, um diesen Schatz, um dafür Platz zu bekommen. Eine weitere Bibelstelle. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 3. Nochmal. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also es ist bei Jesus, wo wir suchen müssen, wenn wir Weisheit und Erkenntnis brauchen. Einer der Schätze, die wir da so uns offenbar, die uns da so vor Augen stehen, sind Worte der Erkenntnis. Ich will das mal kurz definieren, was sind Worte der Erkenntnis. Also wenn ich ein Wort der Erkenntnis bekomme, dann weiß ich auf einmal Sachen über jemanden oder eine Situation, die ich aus dem Natürlichen heraus nicht wissen kann. das ist irgendwie eine Offenbarung von Gott. Und wenn ich die dann ausspreche, dann ist es dann irgendwie hilfreich. So jetzt mal als kurz definiert. Und ich glaube, dass diese Worte der Erkenntnisse, dass es nicht nur um diese einzelne Gabe geht, sondern dass es da eigentlich um die ganzen Geistesgaben geht. Und dass wir herausgefordert sind, auch diesen geistlichen Raum mehr einzunehmen, so in dieses Übernatürliche hineinzukommen. Und vielleicht ist es ein bisschen bedrohlich für einige, weil es ist ja nicht mehr normal. Es ist Abenteuer, es ist ungewohnt, da können Sachen passieren, die ich nicht in der Hand habe. Und das hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Weil der Heilige Geist ist so die Kraft, die Gott uns versprochen hat. Also als Jesus verschwindet, sagt er seinen Jüngern, wartet, tut nichts, bis nicht die Kraft aus der Höhe gekommen ist, bis nicht der Heilige Geist gekommen ist. Also wir brauchen diese Kraft. Und diese Geistesgaben sind auch wie Werkzeuge. Und es geht zwar auch so, dass wir den Schatz irgendwie mit Fingernägeln ausbuddeln, aber es ist ja mühsam. Wenn ich so einen Spaten hernehme, ist es leichter und effektiver. So, ich will euch herausfordern, so in diesen geistlichen Raum einzutreten, die Geistesgaben zu benutzen. Aber ich will auch sagen, es kann sehr einfach und normal alltäglich sein. Wir denken oft immer, das ist so spektakulär. Da ist großes Tamtam dabei. Haben dann vielleicht irgendwelche tollen Leute vor Augen, wo dann die krassen Sachen passieren. Und ich denke, es hängt auch sehr viel damit zusammen, was ich erwarte. Wenn ich erwarte, das können ja nur die tollen Leute, die großen Propheten, und bei mir passiert das nicht, dann erlebe ich das wahrscheinlich auch nicht. Oder wenn ich erwarte, ich muss erst 1000 Bücher gelesen haben, ich muss erst die Workshops besucht haben, ich muss erst so eine lange Zeit der Vorbereitung haben, ich muss erst so eine Lobpreiszeit haben, wo ich mich so ein bisschen eingroove, wo ich ein bisschen so auf Empfang komme, dann werde ich es vielleicht auch nur da erleben. Oder erwarte ich, dass Gott sofort zu mir sprechen kann, dass sofort im Alltag Sachen passieren können. Und meistens sind es auch so die leisen, sanften Sachen, dass ich irgendwie merke, da Gott will von mir das und das. Oder ich spüre so ein Drängen, zu jemandem hinzugehen und ihn zu fragen, wie es ihm geht. Auf einmal fällt mir jemand ein, ruf doch mal den und den an. Ich frage ihn mal, wie es ihm geht. Das ist irgendwie ganz simpel. Ich will mal ein paar Beispiele erzählen, wo ich das mal ganz praktisch gemacht habe. Es gibt diese Teenie-Freizeit da in Altenstein Anfang Januar. Und da habe ich einmal mit Abendmahl ausgeteilt. Und da hat man ja immer diese typischen Worte, die man dann so spricht, standardmäßig. Und ich habe gesagt, okay, ich sage diesen Satz und sage noch was dazu. Zum Beispiel, Christi, Leib für dich gegeben, damit du frei sein kannst. Christi, Leib für dich gegeben, damit du Gottes Liebe erfährst. Damit Freude in dein Leben kommt und so weiter. Ich habe mir die Leute kurz angeschaut, innegehalten und gedacht, okay, was kann ich denen sagen? Und dann habe ich hinterher gehört, dass eine in der Kleingruppe erzählt hat, dass der Satz, den ich ihr gesagt habe, sie total berührt hat, weil es total in ihr Leben gesprochen hat. Und es war das dritte Mal an dem Tag, dass das jemand zu ihr gesagt hat. Und ich habe auch teilweise an der Reaktion der Leute gemerkt, dass das irgendwie so reingefahren ist. Und wenn es sie nicht berührt hat, dann war es okay, war es einfach eine Wahrheit, die ich gesagt habe, aber bei einigen hat es halt auch gepasst. Eine andere Sache auf der Freizeit war, da war Lobpreis, wir standen da rum, hatte den Eindruck, es soll da jemand umarmen, der neben mir stand. Ich dachte irgendwie, das ist total komisch und was denkt er jetzt von mir? Und ich habe es dann einfach gemacht und hinterher kam der auf mich zu und meinte, danke, dass du mich umarmt hast, ich habe das total gebraucht und ich habe Gott gebeten, dass er mir doch jemand schickt, der mich umarmt. Also ein Beispiel, die jetzt nicht die großen Offenbarungen, die großen Taten waren, sondern es war ganz simpel, aber hat er oft vielleicht einen tollen Effekt gehabt. Ich persönlich gehe ja schon länger in diesem Bereich, es ist irgendwie alltäglich für mich. Wenn diese Übungen passieren, so in so Seminaren, ist das irgendwie normal für mich. Und ich frage mich so, was ist der Bereich, der mich herausfordert? Und ich merke, dass es total auf der Arbeit ist. Wenn es meinen Kollegen schlecht geht, dass ich kurz frage, kann ich für dich beten? Traue ich mich irgendwie nicht. Oder ich kriege meine Kunden mit, dass die krank sind. Und oft sage ich nur, alles Gute, gute Besserung und gehe weiter. Und ich denke, da ist mehr drin. gut. Jetzt mache ich hier mal einen Punkt. Weil ich würde es gerne praktisch machen jetzt. Ich würde gerne eine Übung machen, dass, wenn ihr Lust habt, das muss keiner mitmachen, dass immer zwei zusammengehen und die kurz füreinander beten. Und zwar in der Weise, dass ihr kurz hört, ob Gott ihnen was sagen will. Wenn da nichts kommt, dann betet einfach irgendwas. Auch das kann schon inspiriert sein. Und passt darauf auf, wenn ihr das noch nicht so gewohnt seid, dass es ermutigend ist, dass es jetzt nicht irgendwas super krasses ist, sowas irgendwie aus dem Rahmen fällt. Aber ich will euch ermutigen, es mal auszuprobieren. Und dann gebt euch kurz Feedback, ob da irgendwas dabei war, was euch angesprochen hat, oder ob ihr sagt, nee. Genau. Das würde ich jetzt gerne machen. Sucht euch jemanden, fragt ihn kurz, ob er Lust dazu hat, weil vielleicht wollt ihr auch nicht. Aber das wäre jetzt eine schöne Sache, um das mal auszuprobieren, dass das auch spontan geht. Okay. Genau, und der Thomas spielt im Hintergrund. Hallo?